Vers 1 lesen wir, es geschah im vierten Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda. Das ist jetzt so ungefähr 20 Jahre vor der Zerstörung von Jerusalem.
So 606 vor.
Ja, 606, 605 habe ich mal aufgeschrieben. Vielleicht ist es auch nicht ganz so genau festzustellen. So kurz vor der ersten Wegführung von Menschen aus Jerusalem durch die Babylonier, wo Daniel und seine Freunde zum Beispiel dabei waren. Aber so über 20 Jahre schon predigt Jeremia immer wieder dasselbe. Seine Botschaft hier ins Land. Und es geschah im vierten Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, da geschah dieses Wort von dem Herrn zu Jeremia: Nimm dir eine Schriftrolle und schreib darauf all die Worte, die ich zu dir geredet habe über Israel und über Juda und über alle Nationen, von dem Tag an, da ich zu dir geredet habe, von den Tagen Josias an, bis auf diesen Tag. Vielleicht wird das Haus Juda auf all das Unheil hören, dass ich ihnen zu tun gedenke, dass sie umkehren, jeder von seinem bösen Weg, und ich ihre Schuld und ihre Sünde vergebe. Sehen wir das Herz Gottes, warum er Gericht ankündigt. Eigentlich sein Herz ist, dass sie umkehren und dass er ihnen vergeben kann. Und das Unheil eigentlich nicht bringen muss, es ist ein Herz. Und allein in der Tatsache, dass Jeremia die Worte aufschreibt, er hat es mit Worten versucht die ganze Zeit und er wurde nicht gehört und jetzt versucht es Gott nochmal in schriftlicher Form, vielleicht werden sie jetzt hören. Und da rief Jeremia Baruch herbei, den Sohn des Neria. Und Baruch schrieb aus dem Mund Jeremias all die Worte des Herrn, die er zu ihm geredet hatte, auf eine Schriftrolle. Da haben wir so ein bisschen einen Einblick in die Inspiration des Wortes. Also Gott hat Jeremia Worte gegeben, die der Baruch niedergeschrieben hat. Wir wissen nicht genau, ob der schon über die letzten 20 Jahre oder so auch schon gesammelt hat und immer wieder was mitgeschrieben hat und das jetzt so zusammengestellt hat, oder ob in Jeremia alles hier nochmal diktiert hat. Aber wir wissen, dass der Heilige Geist Menschen gebraucht hat, getrieben vom Heiligen Geist, Menschen, die sozusagen geistlichere Segel gesetzt haben, und der Geist hat sie in die richtige Richtung geblasen. So hat er Jeremia verwendet, und durch den Baruch, genauso wie Paulus viele seiner Briefe diktiert hat, durch den Baruch kam es in Schriftform, und am Ende ist es Gottes Wort, genau das, was Gott sagen wollte. Wir glauben an Verbalinspiration, dass jedes Wort in Gottes Wort, in der Bibel, von dem Heiligen Geist von Gott inspiriert ist und brauchbar ist zur Lehre und zur Überführung, zur Ermahnung, wie Paulus im Timotheus sagt. Und Jeremia befahl dem Baruch: Ich bin verhindert, ich kann nicht in das Haus des Herrn gehen. Also wahrscheinlich lag es daran, dass er irgendeine Form Hausarrest hatte oder zumindest nicht Zutritt zum Tempel hatte. Die Leute wollten nicht mehr hören. Und er sagt: So geh du hin und lies am Ende des Fastens aus der Rolle vor, was du aus meinem Mund geschrieben hast. Und wahrscheinlich war der Anlass 605 vor Christus, da haben die Babylonier Aschkelon eingenommen, und vielleicht Wahrscheinlich war das der Anlass auch für das Fasten, was sie ausgerufen hatten. Also sie waren äußerlich durchaus noch religiös. Geh du hin und lies am Tag des Fastens aus der Rolle vor, was du aus meinem Mund geschrieben hast, die Worte des Herrn vor den Ohren des Volkes im Haus des Herrn am Tag des Fastens. Auch sollst du sie vor den Ohren aller Judäer lesen, die aus ihren Städten kommen. Sie sind zusammengekommen nach Jerusalem. Vielleicht fällt ihr Flehen vor dem Herrn nieder und sie kehren um, jeder von seinem bösen Weg. Denn groß ist der Zorn und der Grimm, den der Herr diesem Volk angesagt hat. Also Leute von überall her hatten sich ja nach Jerusalem geflüchtet. Und wieder, vielleicht fällt ihr Flehen vor dem Herrn nieder und sie kehren um, jeder von seinem Weg. Das war Gottes Herz. Das war wieder ein weiterer Versuch von Gott, dieses rebellische Volk zu erreichen. Wie gesagt, wenn mein Volk sich demütigt und betet, dann werde ich dieses Land heilen. Denn groß ist der Zorn und der Grimm, den der Herr diesem Volk angesagt hat. Und Baruch, der Sohn des Neria, tat nach allem, was der Prophet Jeremia ihm befohlen hatte, indem er aus dem Buch die Worte des Herrn im Haus des Herrn vorlas. Also ganz schön mutig. Baruch liest diese ganzen Gerichtsworte gegen die Leiter im Tempel vor allem. Und es geschah im 5. Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, im 9. Monat, da rief man zu einem Fasten vor dem Herrn das ganze Volk in Jerusalem auf und das ganze Volk, das aus den Städten Judas nach Jerusalem kam. Da las Baruch aus dem Buch die Worte Jeremias vor im Haus des Herrn, in der Zelle Gemajas, des Sohnes Schafans, des Schreibers, im oberen Hof, im Eingang des neuen Tores, am Haus des Herrn, vor den Ohren des ganzen Volkes. Also hier haben wir den Anlass, dieses Fasten, das sich im Tempel versammeln. Und Michaja, der Sohn Gemajas, des Sohnes Schafans, hörte alle Worte des Herrn aus dem Buch, und er ging zum Haus des Königs hinab in die Zelle des Schreibers, und siehe, dort saßen alle Obersten, Elishama, der Schreiber, und Delaja, der Sohn Shemaias, und Elnathan, der Sohn Achboas, und Gemaja, der Sohn Schafans, und Zedekia, der Sohn Hananias, und alle anderen Obersten. Die Obersten, die Prinzen, Leiter. Und Michaja berichtet ihnen all die Worte, die er gehört hatte, als Baruch vor den Ohren des Volkes aus dem Buch vorlas. Michaja war auch dabei bei der Reformation unter Josia, dem Vater von Joachim. Der war ja ein guter König. Bei dem war es anders. Da wurde das Gesetz entdeckt und er hat seine Kleider zerrissen. Er hat Buße getan. Er hat versucht, Umkehr einzuleiten in Israel. Und vielleicht war das auch die Hoffnung von Michaja, offensichtlich ein guter Mann. Hier nimmt das Wort Gottes ernst. Und er bringt es vor die anderen Obersten hier.
Und, ja. Er hat es einmal gehört und dann hat er es sich gemerkt und so weitergegeben. Ist schon erstaunlich. War ziemlich viel wahrscheinlich auf dieser Schriftrolle und er zitiert dann das. Hat ein gutes Gedächtnis gehabt.
Ja, wir wissen nicht, ob er alles Wort für Wort, aber wahrscheinlich hat er das zusammengefasst.
Alle Worte, die er gehört hatte. Ja, er hat es so weitergegeben.
Da sandten alle Obersten Jehudi, den Sohn Netanias, des Sohnes Schelemias, des Sohnes Kuschis, zu Baruch und ließen ihm sagen, die Rolle, aus der du vor den Ohren des Volkes vorgelesen hast, nimm sie in deine Hand und komm. Da nahm Baruch, der Sohn Nerias, die Rolle in seine Hand und kam zu ihnen. Also sie sind nicht nur zufrieden mit dem Bericht, den der Michaja ihnen gebracht hat, sondern sie wollen jetzt alles hören. Und sie sagten zu ihm, setz dich doch und lies sie vor unseren Ohren vor. Da las Baruch vor ihren Ohren vor und es geschah, als sie all die Worte gehört hatten, sahen sie einander erschrocken an und sagten zu Baruch, wir müssen dem König all diese Worte berichten. Und sie fragten Baruch, teile uns doch mit, wie du all diese Worte aus seinem Mund aufgeschrieben hast. Also sie wollten sicher gehen, dass es wirklich Worte von den Propheten sind. Da sprach Baruch zu ihnen, aus seinem Mund sagte er mir all diese Worte vor. Und ich schrieb sie mit Tinte in das Buch. Und die Obersten sagten zu Baruch, geh, verbirg dich du und Jeremia, dass niemand erkennt, wo ihr seid. Die kannten ihren König. Offensichtlich eine Gruppe von guten Leitern hier, die erschrocken sind, die überführt sind von Gottes Wort, die Gottes Wort ernst nehmen. Das wollen natürlich wir tun, wenn Gott zu uns spricht. Aber sie wussten, dass der König ein anderes Herz hat und sagen, versteck dich, du und Jeremia. Und sie gingen zum König in den Hof. Die Rolle aber hatten sie in der Zelle des Schreibers Elishama niedergelegt. Und sie berichteten all die Worte vor den Ohren des Königs. Da sandte der König den Jehudi, die Rolle zu holen. Und er holte sie aus der Zelle des Schreibers Elishama. Und Jehudi las sie vor den Ohren des Königs und vor den Ohren aller Obersten, die um den König standen. Der König aber saß im Winterhaus. Es war im 9. Monat und das Feuer im Kohlebecken war vor ihm angezündet. Die Heizung ist gelaufen. Und es geschah, so oft Jehudi drei oder vier Spalten vorgelesen hatte, zerschnitt sie der König mit dem Schreibermesser. Es war ein kleines Messer, ein kleines scharfes Messer, mit dem sie ihren Füller gespitzt haben, also diese Federn, was immer sie benutzt haben, und mit denen sie auch die Schriftrollen abgeschnitten haben. Und er warf sie in das Feuer, das auf dem Kohlenbecken war, bis die ganze Rolle im Feuer auf dem Kohlenbecken vernichtet war. Aber der König und all seine Knechte, die all diese Worte hörten, erschraken nicht und zerrissen ihre Kleider nicht. Ganz im Gegensatz zu Josia damals. Und obwohl Elnathan, Delaja und Gemaja in den König drangen, dass er die Rolle nicht verbrennen sollte, hörte er nicht auf sie. Drei gute Leiter, aber hört nicht auf sie. Und naja, ist so was, was wir oft erleben. Gott spricht. So eine Herausforderung an jeden Einzelnen von uns. Aber Gott spricht. Und da gibt es manchmal Dinge, die wir nicht so hören wollen. Der Hebräerbrief sagt uns, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, das durchdringt unsere Seele und unterscheidet zwischen dem, was geistlich ist und dem, was menschlich ist. Und manchmal passt uns nicht, was Gott sagt, oder es erscheint uns schwierig oder altmodisch. Unsere Gesellschaft lebt anders. Weiß mein Gott, über Ehe spricht von mir aus und Scheidung. Kommen immer wieder Leute, die sich gerne scheiden lassen wollen und keinen biblischen Grund haben. Oder meistens moralische Sachen. Passt nicht, dass Gott Ausleben von Sexualität auf die Ehe beschränkt. Oder du sollst nicht lügen, du sollst nicht betrügen. Oder Rollen in der Gemeinde, in der Familie, Kindererziehung, ganz viele praktische Dinge, die Gott uns sagt, und das alles schmeckt uns erstmal. Und hier diese Haltung des Königs, statt dass er zulässt, dass Gottes Wort ihn zerschneidet und sein Herz korrigiert und richtet und unterscheidet, zerschneidet er Gottes Wort. Und Jeremia hat ja früher gesagt, sein Wort ist wie ein Feuer in seinem Herzen, glaube ich, Kapitel 20 war es. Anstatt dieses Feuer im Herzen brennen zu lassen, schmeißt der König Gottes Wort ins Feuer, will nichts damit zu tun haben, lässt es ihn nicht beeindrucken, schneidet es so Stück für Stück aus seinem Leben heraus. Und das ist die Versuchung und die Tendenz, die wir immer wieder sehen bei Menschen. Ganze liberale Theologie beruht auf dem, wo die Leute sich hinsetzen und sagen, okay, was ist wirklich Gottes Wort? Das ist ein Lieblingsspruch von meinem Papa, die Bibel ist Gottes Wort in Menschenwort. Das haben ihm die katholischen Theologen, mit denen er sich abgegeben hat, so beigebracht. Also nicht alles ist Gottes Wort, da ist auch Menschenwort, es ist vermischt. Und dann, wer weiß es, was Gottes Wort ist und was Menschenwort ist? Ich natürlich. Dann fangen die an, die Bibel zu zerschneiden und das, was ihnen nicht passt, wird rausgeschmissen. Das Interessante ist, dass jeder so seinen eigenen Maßstab hat und die Theologen sich da selber nicht einig sind. Aber so diese Tendenz, denke ich, ja, sind auch wir in Gefahr. Was machen wir mit Worten, die uns erstmal nicht schmecken oder die uns korrigieren?
Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was für eine Haltung von dem König. Ich habe mir das wie in einem Film vorgestellt. 3, 4 Spalten werden gelesen, abgeschnitten ins Feuer. Wieder gelesen, abgeschnitten ins Feuer. Also der hat ja nicht am Ende das irgendwie zerknüllt und in Wut, sondern das war ja von ihm total in der Ruhe und in der langen Zeit. Er lässt immer vorlesen, dann schmeißt er das ins Feuer. Also ich habe mich gefragt, was hat der für eine Haltung?
Also eine total verstockte,
da.
arrogante, ja. abgehobene. Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Ne? Hat er nicht irgendwie das Ding genommen, ach, schmeiß weg damit, sondern hat gesagt, okay, wir hören uns mal an, ja. was Gott uns zu sagen hat. Und dann so Stück für Stück, also dieses rebellische Herz, das war mehr als nur einer, der sagt, lass mal, sondern ganz bewusst.
Er stellt sich ganz bewusst ja über Gott. Also er ist ja, und also dass er damit irgendwie ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Wie kann man das so machen?
Ja, gut, er wollte sich als König nicht unter die Herrschaft Gottes stellen. Das
hat das Herz.
Da hat er ein Problem mit gehabt anscheinend. Ein Ego-Problem, ne?
Genauso wie bei uns heute Menschen. Ja, ihr eigener Gott sein wollen, ihr eigener Chef sein wollen, dann werden halt die Dinge rausgeschnitten, die nicht passen. Und dann ist es bei uns eben anders und wir stehen drüber. Das hat natürlich negative Konsequenzen, werden wir auch sehen bei dem König. Gottes Wort ist die Wahrheit und wir ernten das, was wir sehen, steht im Galaterbrief, Kapitel 6. Und das ist.
Dann kommt der Fall.
Ja, aber Gott sagt uns das, was er uns sagt, weil er es gut mit uns meint. Und das sind wie geistige Gesetze. Und wenn ich Naturgesetz, Gesetz der Gravitation missachte und sage, ah, das gilt für mich nicht, dann werde ich mir wehtun. Genauso ist es mit Gottes Wort. Wenn ich sage, ach, für mich gilt das nicht, dann werden wir letztendlich die bittere Frucht ernten. Und obwohl Elnathan, Delaja und Gemaja in den König drangen, dass ihm auch nochmal sein hartes Herz, dass er die Rolle nicht verbringen sollte, hörte er nicht auf sie. Und der König befahl Jerachmeel, oder Jerachmeel wahrscheinlich, dem Königssohn, und Seraja, dem Sohn des Asriel, und Shelemaja, den Sohn des Abdiel, die hatten alle Gottes Namen drin, na, El, alle gute fromme Namen, den Schreiber Baruch und den Propheten Jeremia festzunehmen, aber der Herr hatte sie verborgen. Und das Wort des Herrn geschah zu Jeremia, nachdem der König die Rolle und die Worte, die Baruch aus dem Mund Jeremias aufgeschrieben verbrannt hatte, nimmt er noch einmal eine Rolle, eine andere, und schreibt darauf all die vorigen Worte, die auf der vorigen Rolle waren und Joachim, der König von Juda, verbrannt hat. Und über Joachim, den König von Juda, sollst du sagen: So spricht der Herr, du hast diese Rolle verbrannt und gesagt, warum hast du darauf geschrieben, der König von Babel wird ganz bestimmt kommen und dieses Land zerstören und aus ihm Menschen und Vieh verschwinden lassen. Das hat ihm nicht geschmeckt, natürlich, dem König. Darum, so spricht der Herr über Joachim, den König von Juda: Er wird niemanden als Nachkommen haben, der auf dem Thron David sitzt, und seine Leiche wird hingeworfen bleiben, der Hitze bei Tag und der Kälte bei Nacht. Und ich will an ihm und an seinen Nachkommen und an seinen Knechten ihre Schuld heimsuchen und will über sie und über die Bewohner von Jerusalem und über die Männer von Juda all das Unglück bringen, das ich über sie geredet habe, aber sie haben nicht gehört. Also es hat Konsequenzen, wenn wir nicht auf Gott hören. Dann nahm Jeremia eine andere Rolle und er gab sie dem Schreiber Baruch, dem Sohn des Neria, und er schrieb darauf aus dem Mund Jeremias alle Worte des Buches, das Joachim, der König von Juda, im Feuer verbrannt hatte, und es wurden noch viele Worte wie diese hinzugefügt. Also Gottes Wort lässt sich nicht auslöschen. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und obwohl viele es versucht haben, 300 nach Christus hat der Kaiser Diokletian befohlen, alle Bibeln zu verbrennen. Und Christ, der eine Bibel hatte, musste das mit seinem Leben bezahlen, aber Diokletian hat es nicht geschafft. Voltaire, der große Spötter französischen Revolution, hat gesagt, eine Generation nach ihm wird die Bibel ausgelöscht sein. Und kurz nach seinem Tod haben sie Bibeln gedruckt in seinem Haus. Das hat nämlich die Bibelgesellschaft gekauft. Also Gottes Wort ist beständig. Gott bewahrt sein Wort. Gott beschützt sein Wort. Es wird nicht vergehen.
Mal gelesen, er hat einen ganz schrecklichen Todeskampf durchleben müssen, der Voltaire. Die ganze Nacht irgendwie, der konnte ja, wenn man so sterben muss wie er, fernab von irgendwelcher Buße oder irgendwie Hinzuwendung. Ja, das muss schrecklich sein.
Und seine Krankenschwester hat gesagt, also, nie mehr möchte ich einen gottlosen Menschen sterben sehen.
So jemand wie ihn sehen. Das, das die Ernte dann.
Kapitel 37. Und Zedekia, der Sohn des Josia, den Nebukadnezar, der König von Babel zum König gemacht hat im Land Juda, regierte als König anstelle von Konja, oder Joachim hieß der auch, dem Sohn des Joachim. Joachim wurde von den Ägyptern abgesetzt. Sein Sohn Joachim hat gegen den König von Babel gleich rebelliert. Ich glaube, der hat nur 3 Monate oder so überhaupt regiert. Und dann hat der König von Babel seinen Onkel, also den Bruder von Joachim, den Zedekia zum König gemacht, hat noch seinen Namen geändert, der hieß ursprünglich auch anders, aber jetzt ist er König. Also wir sind jetzt zeitlich ein bisschen später, vielleicht 15 Jahre oder so.
Matanja hieß der.
Also. Nochmal später.
Ja,
ja. Auch eine neue Generation von Leitern werden wir sehen, diese gottesfürchtigen Leiter oder Königssöhne. Das ist jetzt eine andere Generation, die haben eine andere Einstellung. Und weder er noch seine Knechte noch das Volk des Landes hörten auf die Worte des Herrn, die er durch den Propheten Jeremia geredet hatte. Noch immer nicht. Nächsten 15 Jahre vergangen. Noch immer nicht gehört. Was für ein frustrierender Dienst für den Jeremia. Und der König Zedekia sandte Juchal, den Sohn Schelemjas und Zephania, den Sohn Maseas, dem Priester zum Propheten Jeremia, und ließ ihm sagen: Bete doch für uns zum Herrn, unserem Gott. Also wir wollen zwar nicht auf Gottes Wort hören, aber bete für uns. Wir wollen trotzdem Gottes Hilfe haben. Das erlebe ich auch oft. Leute wollen Gottes Segen haben, Gottes Hilfe haben, aber wollen ihm nicht wirklich nachfolgen. Und Jeremia ging ein und aus mitten unter dem Volk, und man hatte ihn noch nicht ins Gefängnis gesetzt. Inzwischen war das Heer des Pharao aus Ägypten ausgezogen, und die Chaldäer, die Jerusalem belagerten, hatten die Nachricht von ihnen gehört und waren von Jerusalem abgezogen. Das haben wir auch schon vorher gesehen. Das war natürlich Bestätigung für die falschen Propheten, die gesagt haben, der Herr wird uns nicht den Babyloniern ausliefern, sind die abgezogen, zumindest teilweise, und haben gesagt, hey, guck mal, wir sind die wahren Propheten, der Jeremia, der ist der falsche Prophet. Und das Wort des Herrn geschah zu dem Propheten Jeremia: So spricht der Herr, der Gott Israels, so sollt ihr dem König von Juda sagen, der euch zu mir gesandt hat, um mich zu befragen: Siehe, das Heer des Pharao, das euch zur Hilfe ausgezogen ist, wird in sein Land nach Ägypten zurückkehren. Das heißt, das ägyptische Heer, die sind zwar ausgezogen, der König Zedekia hat rebelliert gegen den König Nebukadnezar, den König von Babel, und wahrscheinlich ermutigt auch von den ägyptischen Ratgebern, und dann hat der König von Ägypten, der Pharao, eilig sein Heer zusammengestellt, und um ihm zur Hilfe zu kommen. Aber unterwegs hat er sich's anders überlegt und ist wieder zurückgekehrt und hat Jerusalem praktisch den Babyloniern überlassen, hat den Zedekia sitzen gelassen. Und die Chaldäer werden wiederkommen und gegen diese Stadt kämpfen und werden sie einnehmen und mit Feuer verbrennen. So spricht der Herr: Täuscht euch nicht selbst und sagt nicht, die Chaldäer werden endgültig von uns wegziehen. Denn sie werden nicht wegziehen. Täuscht euch nicht selbst, das ist ein gutes Wort. Vielleicht können wir uns selbst täuschen und selbst was vormachen und selbst was vorlügen. Denn wenn ihr auch das ganze Heer der Chaldäer schlagen würdet, die gegen euch kämpfen, und es blieben unter ihnen nur einige durchbohrte Männer übrig, also Verwundete, so würden diese jeder in seinem Zelt aufstehen und diese Stadt mit Feuer verbrennen. Also das Gericht ist beschlossene Sache, das ist unabänderlich. Und es geschah, als das Heer der Chaldäer von Jerusalem vor dem Heer des Pharao abgezogen war, da ging Jeremia aus Jerusalem hinaus, um in das Land Benjamin zu gehen, um dort im Kreis der Familie an einer Erbteilung teilzunehmen. Im Kapitel 32 haben wir das gesehen, dass Jeremia das Feld gekauft hat, saß er im Gefängnis gerade, und jetzt sind die Belagerer weggezogen. Jetzt will er die Gelegenheit nutzen, sich das Feld mal angucken, mal ansehen, was er da gekauft hat, es in Besitz nehmen. An der Erbteilung teilzunehmen. Und als er im Tor Benjamin war, wo ein wachhabender Stamm mit dem Namen Jeria, der Sohn Schelemjas, des Sohnes Hananias, ergriff dieser den Propheten Jeremia und sagte: Du willst zu den Chaldäern überlaufen. Und war eine sehr naheliegende Annahme, weil das hat Jeremia gepredigt. Ergebt euch den Chaldäern. Also man kann es diesem Wachmann nicht verübeln, dass er so gedacht hat. Da sagte Jeremia: Lüge, ich will nicht zu den Chaldäern überlaufen. Aber man hörte nicht auf ihn, und Jeria nahm Jeremia fest und brachte ihn zu den Obersten. Und die Obersten gerieten in Zorn über Jeremia und schlugen ihn, und sie warfen ihn ins Gefängnis im Haus des Schreibers Jonathan, denn das hatten sie zum Gefängnis gemacht. So kam Jeremia in das Haus der Zisterne, und zwar in die Gewölbe. Dort saß Jeremia viele Tage, wahrscheinlich in die Zisterne, die, das war also so eine birnenförmige Höhle im Prinzip, ein Loch, wo das Wasser gesammelt wurde, aus verschiedenen Rinnen und Gängen zusammengeflossen ist. Das haben sie offensichtlich als Gefängnis benutzt. Also Jeremia, er wurde falsch verstanden, wurde falsch interpretiert, seine Motive wurden falsch interpretiert. Sie haben ihm was vorgeworfen, was er gar nicht vorhatte. Ja klar, er wollte aus Jerusalem gehen, aber nicht um überzulaufen, sondern um an der Erbteilung teilzunehmen. Und das tut natürlich nochmal weh, das ist nochmal ungerecht eigentlich, aber das passiert uns auch oft. Wir hatten gestern erst ein Gespräch, wo uns auch ja, einige Dinge vorgeworfen wurden, die wir ganz sicher nicht so gemeint haben, wie es angekommen ist oder angenommen wurde. Und man kann sagen, was man will, wie hier, sie hörten nicht auf ihn. Und so sitzt der Jeremia im Knast. Und der Feind freut sich natürlich, wenn wir ja, solche Differenzen haben. Und wenn uns entzweien kann über Missverständnisse und Fehlannahmen, das ist sowas Zerstörerische, kennen wir aus allen unseren Beziehungen. Diese Annahmen, die andere treffen oder auch wir treffen, wegen irgendwas. Jeder hat mich ein bisschen komisch angeguckt, der denkt sicher das und das. Und dann verhalte ich mich ein bisschen komisch, dann denkt der andere, oh, was hat denn der? Der meint sicher so und so. Und dann blast sich irgendeine dumme Kleinigkeit, so ein Riesending auf. Und der Feind hat das Lachen dabei. Und ich denke, das Einzige, was wir können Missverständnisse nicht vermeiden völlig. Das wird immer wieder passieren, aber was wir tun können, ist gleich drüber reden und fragen, hier hast du das so und so gemeint und nicht erst warten, wie wir so oft tun, bis sich viele kleine Sachen so aufgestaut haben, dass der Riesenknall kommt und dann die Gefühle irgendwie so verletzt sind, dass es am Ende dann gar nicht mehr keinen Unterschied mehr macht, hast du das wirklich so gemeint oder nicht? Ich fühle mich, als hättest du es so gemeint und damit ist dann auch jede rationale Diskussion unmöglich erstmal, zumindest. Deswegen sagt der Herr, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn, oder wenn du zum Tempel gehst, zum Altar gehst und merkst, dass dein Bruder was gegen dich hat, dann lass deine Gabe liegen und geh erst, versuche es zu klären, gleich, unter vier Augen und nur so können wir dem begegnen. Er sagt uns durch Paulus, lass uns nicht übervorteilen von dem Teufel, denn seine Pläne sind uns nicht unbekannt. Und Entzweiung ist eins seiner Lieblingstaktiken. Da beraubt er uns und zerstört. Dann sandte der König Zedekia hin und ließ ihn holen. Und der König fragte ihn in seinem Haus heimlich, ist ein Wort vom Herrn da? Das erleben wir auch öfter, oder? Ist ein Wort vom Herrn da? Ja, hier eine ganze Schriftrolle war da vom Herrn. Aber Leute wollen sehr persönliches Wort. Ist nicht ein Wort vom Herrn da? Ein persönliches für mich? Das eine Ausnahme macht für mich von dem, was schon geschrieben ist in Gottes Wort? Passiert ständig. Ist kein Wort vom Herrn da? Ich möchte mich scheiden lassen, habe keinen biblischen Grund, aber hey, der Herr hat mir persönlich gezeigt, es ist okay. Wirklich, nee, wird er nie machen.
Da wartet man auf Zeichen. Und
ja. Aber Menschen, wenn sie nicht hören wollen, dann suchen sie sich irgendwie Rechtfertigungsgründe und rennen von einem Seelsorger zum nächsten, bis sie halt irgendeinen haben, der sagen, ja, du hast und du hast recht und für dich gibt es eine Ausnahme, hier steht es zwar so in Gottes Wort, aber naja, irgendwie so, bringt natürlich keine gute Frucht. Und ich mag Jeremia ist so ehrlich, ist ein Wort vom Herrn da? Und er spricht mit dem König hier. Und Jeremia sagt, es ist eins da, nämlich du wirst in die Hand des Königs von Babel gegeben werden.
Genau das wollte ich
hören. Genau das wollte er hören. Also, wie mutig von dem Jeremia, wie treu er war, das beeindruckt mich. Er ist nicht abgewichen von Gottes Wort. Das ist Gottes Wort, egal ob sie Leute hören wollen oder nicht. Ich werde nichts anderes predigen, ich werde nichts anderes sagen. Du wirst in die Hand des Königs von Babel gegeben werden. Die Botschaft hat sich nicht geändert. Und Jeremia sagte zum König Zedekia, was habe ich an dir oder an deinen Knechten oder an diesem Volk gesündigt, dass ihr mich ins Gefängnis gesetzt habt? Wo sind denn eure Propheten, die euch geweissagt haben, der König von Babel wird nicht über euch noch über dieses Land kommen? Und nun höre doch, mein Herr und König. Also er hat ihm immer noch respektvoll angesprochen, die Wahrheit mit Respekt und Liebe, aber trotzdem die Wahrheit. Und nun hör doch, mein Herr und König, lass doch mein Flehen vor dich kommen und bringe mich nicht in das Haus des Schreibers Jonathan zurück, damit ich dort nicht sterbe. Also bringt hier höflich seine Anfrage, seine Bitte vor den König. Und Sonntag haben wir über Respekt und Ehre gesprochen. Man konnte diesen König sicher nicht ehren und besonders respektieren wegen seiner Persönlichkeit. Er war nämlich ein sehr schwacher König. Und kein guter König, aber man konnte ihn respektieren, weil er eben der König war und weil Gott ihn eingesetzt hat, Regierung eingesetzt hat. Und so, obwohl er ihn zurechtweist und konfrontiert, er tut es mit Respekt. Und Respekt haben heißt ja nicht immer, dass wir zu allem Ja sagen, aber dass wir respektvoll sind. Nein sagen. Und nun hör doch, mein Herr und König, lass mein Flehen vor dich kommen und bring mich nicht in das Haus des Schreibers Jonathan zurück, damit ich dort nicht sterbe. Da gab der König Zedekia Befehl und man verlegte Jeremia in den Wachhof. Also obwohl ihm seine Botschaft gar nicht geschmeckt hat und dann vielleicht auch gar nicht so wirklich sympathisch war und ihm genervt hat, und er ihn als Gegner empfunden hat, doch hatte er irgendwie Respekt vor dem Jeremia, hat ihn irgendwie beeindruckt und er hat auf seine Bitte gehört.
Dass Gott sein Herz irgendwo dafür, also quasi benutzt hat, dass er ihm das wiedergibt, was Gott dem Jeremia zu Anfang schon gesagt hat, dass er ihn aus überall herausretten will. Er kommt nicht um, sondern Gott hat seine Hand über ihm. Und da kann er ja den König auch benutzen, dass er ihm da eine kleine Gnade erweist und wenigstens, dass er da versorgt wird mit Essen. Das ist ja schon wieder so, das hätte er wahrscheinlich aus sich heraus nicht, aber es steht ja, dass Gott die Herzen der Könige lenkt wie Wasserbäche oder so, steht da in dem Psalmen.
Ja, und er war eine schwache Persönlichkeit, er war eine schwache Leiterpersönlichkeit. Wenn Jeremia ihn bittet, sagt er ja, gleich werden wir sehen, kommen die anderen Obersten zu ihm. Also er war eigentlich so ein König, der ein bisschen ferngesteuert war von seinen Untergebenen, von seinen Prinzen und Ratgebern. Dann ändert er seine Meinung wieder und sagt, ja, macht ihr mit Jeremia, was ihr wollt. Und dann wieder retour, also ein schwacher Kerl eigentlich, nicht standhaft. Da gab der König Zedekia Befehl und man verlegte Jeremia in den Wachhof und man gab ihm täglich ein Rundbrot aus der Bäckerstraße, bis alles Brot in der Stadt aufgezehrt war. So blieb Jeremia im Wachhof. Kapitel 38. Und Shephatia, der Sohn des Mattan, und Gedalia, der Sohn des Paschur, und Juchal, der Sohn des Shelemja, und Paschur, der Sohn des Malkia, war offensichtlich ein beliebter Name, Paschur damals, hörten die Worte, die Jeremia zum ganzen Volk redete, indem er sagte, so spricht der Herr, wer in dieser Stadt bleibt, wird sterben durch das Schwert, durch den Hunger und durch die Pest. Wer aber zu den Chaldäern hinausgeht, wird leben und sein Leben wird und sein Leben wird er zur Beute haben, sodass er lebt. So spricht der Herr, diese Stadt wird ganz gewiss in die Hand des Heeres des Königs von Babel gegeben werden und er wird sie einnehmen. Also schon eine sehr schwer zu schluckende Botschaft. Er ruft das Volk und die Soldaten im Prinzip auf, sich zu ergeben und überzulaufen. Nicht überzulaufen, aber sich den Feinden zu ergeben. Schwächt die Kampfmoral, also war für die Obersten schon eine schwer zu schluckende Botschaft, die der Jeremia hier gebracht hat. Und hier Gottes Gericht war beschlossene Sache, also er wird die Stadt in die Hand der Babylonier geben. Aber wenn ihr euch ergebt, dann werdet ihr euer Leben retten. Wenn ihr euch nicht ergebt, dann, das haben wir hier gelesen, Schwert und Hunger und Pest.
So werdet ihr gerettet werden, so wie durchs Feuer hindurch. Das ist aber wieder im Neuen Testament. Das ist schon, ja, die so im Alten Testament auch eine kleine Errettung erlebt hätten, wenn sie gehorcht hätten, ja, das gemacht hätten.
So spricht der Herr, diese Stadt wird ganz gewiss in die Hand des Heeres des Königs von Babel gegeben werden und er wird sie einnehmen. Und die Obersten sagen zum König, dieser Mann muss getötet werden, da er ja die Hände der Kriegsleute nur schlaff macht, die in dieser Stadt übrig geblieben sind. Entmutigt die Verteidiger. Und die Hände des ganzen Volkes, indem man nach all diesen Worten zu ihnen redet. Denn dieser Mann sucht nicht den Frieden, sondern das Unheil des Volkes. Das stimmt nicht, das war wieder eine falsche Annahme. Wenn sie sich ergeben, dann bringt es Frieden und zumindest ein Stück weit heilen, auch das Leben zumindest. Und das Unheil ist, wenn sie nicht auf Gottes Wort hören. Es waren ja nicht die Worte von Jeremia, es waren die Worte des Herrn. Da sagte der König Zedekia, siehe, er ist in eurer Hand, denn der König kann nichts gegen euch tun. Das ist immer wie schwach der Kerl war. Macht mit ihm, was ihr wollt. Ich traue mich nicht, gegen euch einen Standpunkt zu beziehen. Ein ferngesteuerter Leiter ist
schwache Persönlichkeit.
Traurige Sache. Da nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne des Königssohnes Malkia, die im Wachhof war, und sie ließen Jeremia mit Stricken hinab. In der Zisterne aber war kein Wasser, sondern nur Schlamm, und Jeremia sank in den Schlamm ein. Also noch viel schlimmer die Situation jetzt als vorher. Eine Zisterne, wo noch Schlamm am Boden ist, und Jeremia sinkt ein. Ich frage mich, wie weit er eingesunken ist. Bis zum Knien, bis zum Hals. Aber Jeremia hat sich vielleicht gedacht, jetzt ist es aus mit mir. Und also wenn er da drin geblieben wäre, wäre er sicher auch gestorben. Entweder an Unterkühlung oder Krankheit oder schlicht und einfach verhungert. Und es war sicher die Absicht dieser Männer, dass sie ihn umbringen wollten. Halt nur nicht so schnell direkt, dass die Leute sagen konnten, du bist schuld, du hast ihn ermordet. Eher so ein bisschen hintenrum.
Kommt wieder Gottes Zusage ins Spiel. Er benutzt wieder jemand.
Genau.
Genau.
Aber der Herr hat ein Werkzeug und aber, Gott wirkt immer durch Gott. Menschen.
Ja.
Er will auch uns benutzen. Mhm. Also wenn wir irgendjemanden in der Grube sehen, dann will er uns vielleicht dazu benutzen, ihn rauszuholen und ihm zu helfen. Und Ebed-Melech, der Kuschit, ein Hofbeamter, der im Haus des Königs war, ein Ausländer. Afrikaner, hörte, dass sie Jeremia in die Zisterne gebracht hatten. Der König aber saß im Tor Benjamin. Da ging Ebed-Melech aus dem Haus des Königs hinaus und redete zum König. Mein Herr, der König, diese Männer haben übel gehandelt in allem, was sie den Propheten Jeremia angetan, den sie in die Zisterne geworfen haben. Er muss ja da, wo er ist, vor Hunger sterben, denn es ist kein Brot mehr in der Stadt. Also der Ausländer, der Kuschit, der ausgestoßen war vom Tempel und vom Gottesdienst, ziemlich sicher, der hatte mehr Barmherzigkeit. Erinnert mich an den barmherzigen Samariter. im Neuen Testament die Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und Jesus hat da gesagt, geht hin und tut es gleich, diesem barmherzigen Samariter. Also wir wollen Leute sein, die anderen helfen, die in Not sind, wenn wir nicht irgendwie können. Und der König ändert wieder seine Meinung, befahl dem Ebed-Melech, dem Kuschiten, nimm von hier 30 Männer mit dir und hole den Propheten Jeremia aus der Zisterne herauf, bevor er stirbt. Da nahm Ebed-Melech die Männer mit sich und ging in das Haus des Königs unter die Vorratskammern, und er nahm von dort zerrissene Lappen und abgetragene Lumpen und ließ sie an Stricken zu Jeremia in die Zisterne hinab. Und der Kuschit Ebed-Melech sagte zu Jeremia, Ebed-Melech heißt übrigens der Diener des Königs. Vielleicht war es auch nur ein Titel. Lege doch diese zerrissenen Lappen und abgetragenen Lumpen unter die Achseln deiner Hände, Arme, Entschuldigung, unter die Stricke. Und Jeremia machte es so. So zogen sie Jeremia an den Stricken hoch und holten ihn aus der Zisterne herauf. Jeremia aber blieb im Wachhof. Also er hat ihm geholfen und er hat sogar versucht, es so bequem wie möglich für ihn zu machen. Das war ein guter Mann. Und der König Zedekia sandte hin und ließ den Propheten Jeremia zu sich holen, in den dritten Eingang, der im Haus des Herrn war. Und der König sagte zu Jeremia, ich will dich nach einem Wort fragen, verschweige mir nichts. Such doch immer so seine persönliche Offenbarung. Und Jeremia sagte zu Zedekia, wenn ich es dir mitteile, wirst du mich dann nicht mit Sicherheit töten. Wenn ich dir aber den Rat erteile, wirst du doch nicht auf mich hören. Also du hörst eh nicht auf mich und ich sage dir, was du nicht hören willst, wirst du mich dann nicht töten. Da schwor der König Zedekia dem Jeremia heimlich, so wahr der Herr lebt, der uns dieses Leben gegeben hat, wenn ich dich töte oder wenn ich dich in die Hand dieser Männer gebe, die nach deinem Leben trachten. Naja, einmal hat er es ja schon getan. Und Jeremia sagte zu Zedekia, so spricht der Herr, der Gott, der Herrscher, der Gott Israels. Wenn du zu den Obersten des Königs von Babel hinausgehst, wird deine Seele am Leben bleiben und diese Stadt wird nicht mit Feuer verbrannt werden. Und du wirst am Leben bleiben, du und dein Haus, du und deine Familie. Wenn du aber nicht zu den Obersten des Königs von Babel hinausgehst, dann wird diese Stadt in die Hand der Chaldäer gegeben werden und sie werden sie mit Feuer verbrennen. Und du wirst nicht aus ihrer Hand entkommen. Also die Botschaft hat sich nicht verändert, so sehr der König auch nach einem anderen Wort sucht als dem Wort Gottes. Und der König Zedekia sagte zu Jeremia, ich fürchte mich vor den Judäern, die zu den Chaldäern übergelaufen sind, dass man mich in ihre Hand ausliefert und sie ihren Mutwillen an mir auslassen. Aha, Menschenfurcht war Problem von diesem schwachen König. Sie ihn vielleicht auslachen, ihren Mutwillen treiben und sagen, hey, ja, jetzt kommst du, wir waren schlauer, wir sind schon viel früher übergelaufen. Oder vielleicht, dass sie ihm sogar was antun wollen. Aber da sagt Jeremia, Vers 20, man wird dich nicht ausliefern. Höre doch auf die Stimme des Herrn, nach dem, was ich zu dir rede. Dann wird es dir gut gehen und deine Seele wird leben. Dann wirst du am Leben bleiben. Hör einfach auf Gottes Wort. Dann wird es dir gut gehen und deine Seele wird leben. Das gilt auch für uns. Sein Wort ist wie Wasser für unsere Seelen. Seine Wahrheit. Wenn du dich aber weigerst hinauszugehen, so ist dies das Wort, das der Herr mich sehen hat lassen. Siehe, alle Frauen, die im Haus des Königs von Juda übrig geblieben sind, werden hinausgeführt werden zu den Obersten des Königs von Babel. Und sie werden sagen, verführt und überwältigt haben dich die Männer deines Vertrauens. Während deine Füße im Sumpf versangen, haben sie sich davon gemacht. Also dann werden die Frauen es wird noch schlimmer sein, dann werden ihm seine Frauen und die Familien vorwerfen, hey König, du hast dich einlullen lassen von diesen Männern, denen du da vertraut hast, von diesen Obersten. Und die haben dich aber eigentlich nur hängen lassen. Während deine Füße im Sumpf versanken haben, sie sich davon gemacht. Und alle deine Frauen und deine Söhne wird man zu den Chaldeern hinausführen. Also wenn du nicht auf Gott hörst, dann wird es noch schlimmer sein, als das, was du dir da am engsten ausmalst. Und du wirst nicht aus ihrer Hand entkommen, sondern wirst von der Hand des Königs von Babel ergriffen und du wirst diese Stadt mit Feuer verbrennen. Du wirst schuld sein, wenn diese Stadt abgefackelt wird. Wenn du dich ergibst, okay, werdet ihr gefangen, ihr habt euer Leben, aber die Stadt wird bleiben. Aber wenn du dich weigerst, wird die Stadt abgefackelt und ja, deine Familie, alle möglichen, müssen die Konsequenzen spüren und dran glauben. Und das ist immer so, wenn wir denn auf Gottes Wort hören, wir sündigen ja nie allein. Es hat immer auch Auswirkungen auf andere, nicht nur unsere Beziehung mit Gott, sondern auch andere Menschen leiden, wenn wir nicht auf Gott hören und wenn wir sündigen und wir denken, wir wissen es besser. Und Zedekia sagte zu Jeremia, niemand darf von diesen Worten erfahren, damit du nicht stirbst. Und wenn die Obersten hören, dass ich mit dir geredet habe und sie zu dir kommen und zu dir sagen, berichte uns doch, was du zum König geredet hast, verschweige es ihnen nicht, damit wir dich nicht töten. Verschweige es uns nicht, damit wir dich nicht töten. Was hat der König zu dir geredet? Dann sollst du zu ihnen sagen, ich habe mein Flehen vor dem König niedergelegt, dass er mich nicht in das Haus Jonathans zurückbringt, dass ich dort sterben muss. Und das hat er wahrscheinlich auch gemacht. Es war nicht gelogen, aber war halt nur ein Teil von dem, was er erzählt hat. Und alle Obersten kamen zu Jeremia und fragten ihn. Und er berichtete ihnen nach all jenen Worten, die der König geboten hatte. Und sie wandten sich schweigend von ihm ab, denn die Sache war nicht weiter bekannt geworden. Und Jeremia blieb im Wachhof bis zu dem Tag, an dem Jerusalem eingenommen wurde. Lesen wir noch schnell diesen geschichtlichen Teil zu Ende. Und es geschah, als Jerusalem eingenommen wurde, es kam, wie Gott es vorhergesagt hat, im 9. Jahr Zedekias, des Königs von Juda, im 10. Monat, war Nebukadnezar, der König von Babel, und sein ganzes Heer gegen Jerusalem gekommen und sie belagerten es. Im 11. Jahr Zedekias, im 4. Monat, am 9. des Monats, wurde eine Bresche in die Stadtmauer gebrochen. Da zogen alle Obersten des Königs von Babel ein und ließen sich im Mitteltor nieder. Jetzt kommen ganz viele babylonische Namen oder Titel. Nergal, Sareza, Samgar, Nebusa, Sechim, der Rab, Saris. Also oberste Heerführertitel. Nergal, Sareza, aber war Rab, Mak und alle übrigen Obersten des Königs von Babel. Und es geschah, als Zedekia, der König von Juda, und alle Kriegsleute sie sahen, flohen sie und zogen nachts aus der Stadt hinaus auf dem Weg zum Königsgarten durch das Tor zwischen den beiden Mauern. Also wahrscheinlich hatten sie irgendwie so einen versteckten Ausgang, vielleicht einen Tunnel unter die Stadtmauer hindurch. Und er zog hinaus auf dem Weg zur Ebene, das heißt ins Jordantal. Aber das Heer der Chaldeer jagte ihnen nach und sie erreichten Zedekia in den Ebenen von Jericho. Oh, das muss ihm noch mehr geschmerzt haben. Er hätte es fast geschafft, wenn er es über den Jordan geschafft hätte, dann wäre er davon gekommen. Aber niemand kommt davon bei Gott. Du kannst nicht davon laufen vor Gott. Vers 5 weiter. Und sie nahmen ihn gefangen und führten ihn hinauf zu Nebukadnezar, dem König von Babel, nach Ribla im Land Hamat. irgendwo Syrien, glaube ich, da oben. Und er sprach das Urteil über ihn. Und der König von Babel schlachtete die Söhne Zedekias in Ribla vor dessen Augen. Und der König von Babel schlachtete alle Edlen von Juda. Und er blendete die Augen Zedekias und band ihn mit ehernen Fesseln, um ihn nach Babel zu bringen. Also ziemlich grausam. Aber das war die Konsequenz, vor der der Herr ihn gewarnt hat. Das Letzte, was er gesehen hat, ist, wie seine Familie hingerichtet wird, seine Söhne. Und dann haben sie ihn verblendet, die Augen ausgestochen, wie immer sie es gemacht haben, verbrannt, keine Ahnung. Das war so das letzte Bild, was er vor Augen hatte, und damit musste er leben, mit dem, was er angerichtet hat. Und wie viele Menschen trauern im Nachhinein und weinen darüber, über das Unheil, was sie über sich gebracht haben, weil sie Gott nicht gehorsam waren. Und über das Leid, was sie über ihre Familie gebracht haben, denkt an Ehebruch oder ja, Scheidungskinder. Viele Dinge, wo wir denken, wir wissen es besser, und am Ende ernten wir einen Scherbenhaufen von dem, was wir angerichtet haben. Und andere leiden mit, und das ist immer besonders traurig, wenn Unschuldige mitleiden müssen. Wie viele Familien werden zerstört durch Sünde? Sei es Ehebruch, sei es Porno, sei es Alkohol, was immer. Und die Chaldeer verbrannten das Haus des Königs und die Häuser des Volkes mit Feuer und rissen die Mauern von Jerusalem nieder. Und den Rest des Volkes, die in der Stadt übrig gebliebenen, und die Überläufer, die zu ihm übergelaufen waren, und den Rest des Volkes, die übrig gebliebenen, führte Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, nach Babel gefangen fort. Aber von dem Volk, den Geringen, die nichts hatten, ließ Nebusaradan, der Oberste der Leibwache, einen Rest im Land Juda zurück, und er gab ihnen Weinberge und Äcker an jenem Tag. Ich denke, das ist jetzt ein logischer Punkt, wo wir Schluss machen können. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es einfach so klar ist, dass du einen Weg des Segens und einen Weg des Fluches für uns hast. Und der Weg der Nachfolge ist der Weg des Segens, der schmale Weg, sagst du, Jesus. Und breit ist der Weg, der ins Verderben führt, der ist der einfachere, und auch für unser Fleisch einfacher, den zu gehen. Und Vater, ich danke dir für das Vorbild von Jeremia, für diese Standhaftigkeit, für seinen Mut, und ich möchte einfach beten, dass du uns stark machst in unserem inneren Menschen, dass wir wie Jeremia sein können und nicht wie der König Zedekia ist. Herr, du warnst uns durch Jakobus, dass wir nicht wankelmütig sind, mit geteiltem Herzen hin und her getrieben, sondern dass wir standhaft sind, dass wir einfach fest auf deinem Wort bleiben, fest im Vertrauen dir gegenüber. Herr, bewahr uns davor zu fallen, bewahr uns davor, dass wir Leid über uns und unsere Familien und unsere Gemeinde und die Menschen in unserem Leben bringen. Mach uns stark in dir. Darum bitte ich dich, Herr, in Jesu Namen.